Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Wir sprechen gleich über die wichtigsten Computerspiele aller Zeiten. Wir nehmen Sie mit zur Berlin-Biennale. Und wir schildern Ihnen, wie sich mancherorts der Widerstand gegen das hier immer stärker formiert. Gegen Rollkoffergeschwader und Massentourismus. Herzlich willkommen zu einer Stunde Popkultur. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Vor Ihnen liegt eine unberührte Insel, saftige Wiesen, dichte Wälder und schroffe Berge mit Bodenschätzen satt. Hier und da wuseln so ein paar Leute herum. Es fehlt eigentlich nur noch jemand, der organisieren kann, die Ärmel hochkrempelt und mit viel Pioniergeist und vor allem Zeit hier zu siedeln und eine prosperierende Stadt zu gründen. So ungefähr funktioniert der Superspiele-Klassiker Anno 1602, ein Computerspiel, das auch ich geliebt habe, als es um die Nullerjahre herum herauskam, und ein Spiel, das es in den neuen Band Computerspiele 50 zentrale Titel geschafft hat. Der Professor für Game Design und Game Studies Rudolf Thomas Inderst und der Philosoph Daniel Martin Feige haben den Band herausgegeben. Sie stellen darin nicht nur die vielleicht wichtigsten 50 digitalen Spiele vor, sondern auch deren Bedeutung für wissenschaftliche, für gesellschaftliche und kulturelle Fragen. Und der Professor und Gaming-Experte Daniel Martin Feige ist uns jetzt aus Stuttgart zugeschaltet. Schönen guten Tag. Hier müsste er sein, da ist er, hallo.
Ja, guten Tag, Frau Ufer.
Wunderbar, das war der falsche Regler, wunderbar. Gut. Computerspiele heißt Ihr Band, ganz zurückhaltend, aber eigentlich haben Sie schon den Anspruch, ja, die wichtigsten und relevantesten dieser Art zu versammeln. Was macht denn eigentlich ein Game relevant?
Ja, also die wichtigsten vielleicht nicht. Wir haben es ja zentral genannt. Was wir schon beanspruchen, ist, dass es eben zentrale Titel sind, also einflussreiche, die man könnte natürlich eine größere Menge als 50 nehmen. Also die Relevanz kann an ganz verschiedenen Dingen hängen. Sie können zum Beispiel bestimmte Genres begründet haben. Sie können technisch maßgeblich gewesen sein. Sie können auch kommerziell einfach sehr erfolgreich gewesen sein. Wir haben also ein recht breites Instrumentarium dessen, was da Relevanz heißen kann.
Ich habe ja gerade schon ganz kurz über Anno gesprochen, das Strategiespiel, bei dem man so eine Welt besiedeln muss. Das macht auch hier in Ihrem Buch den Anfang. Und da sind viele Punkte beschrieben, die dieses Spiel so besonders machen. Unter anderem diese wunderbare Wuseloptik. Also es verhält sich mit Anno so ein wenig wie so einem Wimmelbild. Da ist also immer so ein konstruktives Grundrauschen. Und dann ist Anno aber auch genreprägend, habe ich bei Ihnen gelernt, für deutsche Wirtschaftssimulationen. Das zeigt schon, wie unterschiedlich Games Kulturen überhaupt sein können. Was sind denn diese deutschen Wirtschaftssimulationen und warum sind die ausgerechnet im deutschsprachigen Raum so beliebt?
Ja, ich muss dazu sagen, den Beitrag haben ja Felix Zimmermann und Tobias Winnerling geschrieben, also Historiker von Hause aus. Wir haben uns ja viel breite Expertise geholt für den Band. Also der Begriff der deutschen Wirtschaftssimulation ist, glaube ich, ein stehender Begriff seit mindestens der Mitte der 90er, wenn nicht schon früher. Es ist eine gute Frage, warum das so beliebt ist. Gerade in Deutschland waren die sehr erfolgreich, international weniger. Mit ein paar Ausnahmen wie vielleicht Railroad Tycoon, so einer virtuellen Eisenbahnsimulation, Modellbaueisenbahn. Aber da geht es irgendwie um das Managen von Warenkreisläufen, um auch den Umgang mit Zahlen. Und viele dieser Wirtschaftssimulationen waren sehr trocken. Und Anno 1602 ist halt irgendwie eine interessante Mischung aus einer Wirtschaftssimulation, einem Aufbauspiel. Und wie Sie es richtig beschrieben haben, ist das halt auch grafisch ansprechend damals gewesen. Es war nicht das erste Spiel, das gewuselt hat. Das wird häufig von den Siedlern gesagt. Ja. Aber es ist nicht so trocken wie andere Spiele dieser Art und ist halt auch visuell ansprechender.
Jetzt ist auffällig, dass Sie in Ihrem Band ja doch, finde ich, einen leichten Schwerpunkt haben bei Spielen aus den 80ern, aber vor allem auch aus den 90er Jahren. Also es sind dann Spiele wie FIFA, Tomb Raider, Secret of Monkey Island. Ja. Waren denn wirklich die 90er das große prägende Jahrzehnt für Games?
Also man muss ja mal sagen, die Games sind ja erst in den 70ern eigentlich aus den Großrechenzentren der Universitäten rausgekommen und Ende der 70er wurden sie ein Massenmarkt. Ich würde schon sagen, kann aber nicht für alle Autoren natürlich in den Band sprechen, ich glaube schon, die 90er und Nuller und Ende der 80er, da hat sich sehr viel getan, gerade was Standardisierung angeht. Ja. Die Genres, mit denen wir es heute zu tun haben, Rollenspiel, Shooter, Strategiespiele, die natürlich beständig immer wieder verwischt werden oder wo es Hybride gibt, die haben sich schon in dieser Zeit mustergültig eigentlich rausgebildet.
Aber es gibt ja auch irgendwie neuere Spiele, also mir fällt jetzt eben wirklich Pokémon Go ein, dass dann plötzlich diese Augmented Reality auch wirklich in die Städte der Welt und auf die Straße gebracht haben. Das wurde rauf und runter diskutiert und war ja auch neu.
Ja, natürlich gibt es große Innovationen noch im Spielbereich. Es gibt aber auch einiges, möchte ich sagen, das doch stark standardisiert ist. Wie in der Filmindustrie und Musikindustrie ist es halt so, dass doch kopiert wird, was gut läuft. Und auch wenn der Independent-Game-Sektor manchmal von sich so ein bisschen glaubt, er sei der künstlerische Motor, ist auch er relativ stark standardisiert. Deswegen haben Sie völlig recht, es schließt überhaupt nicht auf, dass es Innovationen gibt oder Transformationen. Aber diese wirklich auch technische, einfach das Umgehen mit technischen Herausforderungen, das in den 80ern und frühen 90ern noch ganz klar der Fall war, das ist heute vielleicht weniger der Fall. Das ist einfach stärker professionalisiert alles.
Hm. Jetzt haben wir sie gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, dass relevant nicht unbedingt bedeutet, dass ein Spiel auch interessant ist. Was macht für Sie persönlich ein Spiel wirklich interessant?
Also ich arbeite ja vor allen Dingen zur Ästhetik und Kunstphilosophie und mich interessieren eigentlich Spiele, die einen in bestimmter Weise nicht loslassen, auch nach dem Spielen. Und damit meine ich nicht, dass man die Finger süchtig zur Konsole zucken, sondern die einen irgendwie aufgrund ihrer Qualitäten als Spiele beschäftigen nach dem Ende des Spielens, ja, was auch Filme und Romane schaffen können.
Und da ist ein Artikel von Ihnen, der auch gleichzeitig ein Spiel beschreibt, das Sie, glaube ich, ausgesprochen gern spielen, nämlich Planescape Torment. Das ist eins, das ich noch nie gespielt habe. Es spielt in einer fremdartigen Welt, in der sich die Spielenden auf eine Reise in die eigene Vergangenheit begeben müssen. Und zwar sind sie da mit ihrer eigenen Schuld konfrontiert und müssen letztendlich nach einer Erlösung suchen. Das ist ja erstmal extrem abgefahren. Warum gehört das Spiel für Sie zu den, ja, vielleicht auch narrativ ambitioniertesten?
Ja, genau. Also ich denke, es ist halt ein interessantes Spiel, weil das Spielen des Spiels zugleich heißt, dass man sich mit der Logik dieses Spiels auseinandersetzen muss in einer Weise, dass es beständig eigentlich die ganze Zeit reflektiert darauf, was wir als Spielende tun. Ja, dazu gehört zum Beispiel der Twist, dass man als Figur im Spiel eigentlich nicht in bestimmter Weise nicht mehr weiß als der Protagonist des Spiels. Man wird in diese Welt geworfen wie die Figur, die dann feststellt, dass sie nicht sterben kann, erstaunlicherweise. Das ist schon relativ alt, aber ist narrativ, auch ästhetisch würde ich sagen, sehr ambitioniert. Und hat, wenn es Nachfolger hervorgebracht hat, ganz eigenständige Anstöße gegeben in die Spielekultur.
Daniel Martin Feiger hat gemeinsam mit Rudolf Thomas Inderst den Band Computerspiele 50 zentrale Titel herausgegeben und zwar im Transkript Verlag. 420 Seiten ist der Band stark und kostet 39 Euro. Ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses tolle Buch und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Ufer.
Tschüss. Das erste warme Sommerwochenende des Jahres liegt hinter uns. Die Aussicht auf die Sommerferien verheißungsvoll vor uns. Südeuropa ist für reisefreudige Deutsche natürlich nach wie vor ein sehr beliebtes Reiseziel. Aber als Urlauberin, als Urlauber muss man sich da durchaus auf die wachsende Frustration von manchen Einheimischen einstellen. Es gibt nämlich zahlreiche, die die Nase gestrichen voll haben vom Tourismus. Im vergangenen Jahr gab es regelrechte Massenproteste. Die gingen auch in den letzten Tagen weiter. Meine Kollegin Mia Leine, die hat zu dem Thema mal ein bisschen recherchiert und ist jetzt mein Gast. Hallo.
Hallo.
Was ist denn am vergangenen Wochenende so passiert?
Genau, am Samstag und Sonntag gab es gleichzeitig Proteste an vielen Orten in Spanien, Portugal und Italien, die gegenüber Tourismus oder Touristifizierung protestiert haben. Lokale Organisationen gab es da hunderte und das Besondere dabei waren, dass das erste Mal sich diese Organisationen länderübergreifend koordiniert haben. Das ging aus vom südeuropäischen Netzwerk gegen die Touristifizierung. Es gab ja letztes Jahr schon Massenproteste, aber nach den großen Demos letztes Jahr sei nichts passiert in der Politik und die Frustration und Wut ist weiter gewachsen. Die Massen der Touristen sind sehr sichtbar für die lokalen Bewohner. Die Umweltzerstörung, die überlastete Infrastruktur und einfach die generelle verringerte Lebensqualität für die Bewohner natürlich. Die Mieten und Preise steigen ständig. Und dieses Jahr ist auch die Anzahl von den Touristen noch weiter gestiegen, trotz der Demos. Bis jetzt sind es in Spanien schon 7% mehr als im Vorjahr. Also gegen alles das protestieren diese verschiedenen Organisationen in Südeuropa.
Und welche Form nimmt dieser Protest an? Also sind es ganz reguläre Demos oder kriegen das wirklich auch die Reisenden ab?
Ja, also es hat man schon gesehen jetzt am Wochenende, dass das die Reisenden auf jeden Fall sehr bemerkt haben. Es gab einerseits konventionelle Demos, Märsche an beliebten Touristenorten, aber es gab auch kreativere Formen von Protest. Und zwar hat es letztes Jahr weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt, dass Wasserpistolen auf Touristen gespritzt wurden. Und das haben sie erneut weitergemacht in Barcelona, auf Mallorca, wo ahnungslose Touristen in Cafés angespritzt wurden. Manche fanden die Erfrischung ganz angenehm, andere waren davon natürlich nicht sehr begeistert. Mhm. Auf Teneriffa war es so, dass Demonstranten am Strand erschienen, während Touristen dort sich gesonnt haben und riefen, dieser Strand gehört uns. Mhm. In Genua gab es einen Lärm Spaziergang. Also im historischen Zentrum haben da protestierende Rollkoffer durch die historische Innenstadt gezogen und darauf aufmerksam gemacht, wie laut Touristen auch sind mit den Rollkoffern durch die Gassen. In Lissabon wurde der Stadtheilige St. Antonius symbolisch aus seiner Kirche vertrieben und zu einer Stelle getragen, wo jetzt ein 5-Sterne-Hotel gebaut wird. Also ganz viele verschiedene Formen von Protest hat man jetzt am Wochenende gesehen.
Und was würdest du sagen, lässt sich klar ausmachen, gegen wen sich diese Proteste richten? Also würdest du sagen, es trifft dann die Richtigen?
Also die Organisationen sagen ganz klar, dass es geht um den systematischen Tourismus, um die Politik. Und eine der Organisatoren, Asia Basoto aus San Sebastian, sagt, unser Feind sind nicht die Touristen, sondern die Ausbeuter, die sich hinter dem Tourismus verstecken, um vom Wohnraum und Leben der einheimischen Bevölkerung zu profitieren. Andererseits muss man sagen, dass natürlich diese Proteste, also an Touristen auch gerichtet war und die Frustration ausgedrückt haben. Und einer der Slogans war, überall wo man hinsieht, sieht man Touristen. Dann ist auch die Frage, dass wenn da protestiert wird, wie kann es die Touristen nicht treffen? Also ich denke, es war eine Mischung von dieser Frustration, die vielleicht auch an die Touristen gerichtet war, aber von den Organisationen selber wurde eher gesagt, es geht an die Politik und an die Tourismusbranche.
Ja, und wie reagiert die? Also gibt es schon auf der Seite der Politik, beziehungsweise auch gerade bei der Tourismusbranche, erste Reaktionen, vielleicht auch wirklich eine Art Einlenken?
Ja, also nach den Massenprotesten letztes Jahr hat sich auf jeden Fall schon etwas geändert. In Spanien greift die Stadtverwaltung von Barcelona zum Beispiel am stärksten durch. Bis Ende 2028 sollen die Lizenzen für die knapp 10.000 Ferienwohnungen mit mehr als 40.000 Betten enden und nicht mehr erneuert werden. In Venedig wurde diesen April eine Tagespauschale eingeführt, wo an jedem Wochenende ein Eintritt bezahlt werden muss. Damit sollte eigentlich erreicht werden, dass weniger Touristen nach Venedig kommen, aber die Einnahmen zeigen jetzt schon, dass das nicht geklappt hat. Auf Ibiza gab es vor kurzem eine Einschränkung von Urlauberautos und nur wenige Tage vor den Protesten kündigten auf Palma Beamte eine Initiative an, bei der über 1600 Liegestühle von den örtlichen Stränden entfernt werden soll. Also es gab schon Reaktionen auf den Druck von Aktivisten und den Demonstrierenden. Aber gleichzeitig gab es zum Beispiel jetzt Pläne für die Erweiterung von Barcelonas Flughafen. Also es passiert von der Politik schon etwas, aber gleichzeitig werden auch mehr Touristen unterstützt. Aber für die Protestierenden geht das längst nicht weit genug. Und ja, wir werden sehen, wie das weitergeht und ob wir hier und da vielleicht auch als Urlauber mit ihnen zu tun haben.
Meine Kollegin Mia Leine über die mitunter auch sehr kreativen Proteste gegen Rollkoffergeschwader und massenhaften Tourismus. Gleich nach den Kulturnachrichten hören wir über eine Ausstellung, die sich in 7 künstlerischen Positionen mit dem Massentourismus im Spanien der Franco-Diktatur auseinandersetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Katharina Grosse zählt zu den einflussreichsten Künstlerinnen unserer Zeit. Sie bemalt nicht nur traditionelle Leinwände, sondern ganze Räume, Fassaden und Landschaften. Jetzt hat sie den Messevorplatz in Basel in ein Kunstwerk verwandelt. Mit einer Art Spritzpistole sprayte die 63-jährige pinkrote ausladende Graffiti auf dem Platz selbst und die Gebäude rundherum. Anlass ist die Kunstmesse Art Basel, die heute für das Fachpublikum beginnt und sich selbst als führende Weltmesse des internationalen Kunstmarktes bezeichnet. Dort kommen rund 280 bedeutende Galerien aus aller Welt zusammen und zeigen Werke von 4000 Künstlerinnen und Künstlern. Messedirektorin Maike Kruse hat außerdem eine neue Sektion im Programm eingeführt, eigens für aktuelle künstlerische Praxis, wie sie gegenüber der Welt am Sonntag erläuterte. Hier dürfen nur Werke gezeigt werden, die in den letzten 5 Jahren entstanden sind. Der iranische Regisseur Jafar Panahi hat mit seinem Film It Was Just an Accident das 72-jährige Sydney Film Festival gewonnen. Zuvor hatte er bereits die Goldene Palme in Cannes erhalten. Der Film handelt von ehemaligen Opfern des iranischen Regimes, die zufällig auf ihren mutmaßlichen Peiniger treffen. Die Jury lobte den Film als kühn, wegweisend und mutig. Der First Nations Award für indigene Filmemacher ging an die kanadische Filmemacherin Lisa Jackson. In Wilfred Buck erzählt sie die Geschichte eines Stammesältesten der Cree. Deren Gebiet erstreckt sich über Teile der USA und Kanadas und von den Rocky Mountains bis zum Atlantischen Ozean. Die British Library wird den Leseausweis von Oscar Wilde symbolisch wiederherstellen. Er war vor 130 Jahren nach der Verurteilung des Autors wegen grober Unzucht aufgehoben worden. Die Entscheidung darüber ist in einem Protokoll des Kuratoriums aus dem Jahr 1895 zu entnehmen. Damals war Homosexualität noch illegal. Nach Wildes Verurteilung zu 2 Jahren Gefängnis mit harter Arbeit wurde er von der Nutzung des Lesesaals ausgeschlossen. Der neue Ausweis trägt den Namen des irischen Schriftstellers und Dramatikers und soll seinem Enkel Merlin Holland an Wildes Geburtstag überreicht werden, also am 16. Oktober. Im Jahr 2013 spendete Leonard Lauder Kunstwerke im Wert von 1 Milliarde US-Dollar an das Metropolitan Museum of Art. Nun ist der Sohn der Kosmetikmilliardärin Estée Lauder im Alter von 92 Jahren gestorben. Unter den Werken für The Met in New York waren 33 Picassos, 17 Werke des französischen Malers Georges Braque sowie jeweils 14 Bilder der Kubisten Fernand Léger und Joël Gris. Fachleuten zufolge ist die Sammlung einer der wichtigsten ihrer Art weltweit, bedeutender als etwa jene des Centre Pompidou in Paris. Das Whitney Museum of American Art unterstützte der Kunstliebhaber mit mehr als 110 Millionen Euro. Als Geschäftsmann gilt Lauder als Erfinder des Lippenstiftindex. Demnach greifen Kundinnen in wirtschaftlich schweren Zeiten eher zu Kosmetik wie Lippenstiften, statt beispielsweise zu teurer Kleidung. Wissenschaftlich bewiesen ist die These allerdings nicht.
Sonne, Strand, immer blauer Himmel. Seit den 60er Jahren gehört Spanien zu den beliebtesten Reisezielen der Westdeutschen. Doch bis 1975 herrschte dort der Diktator Franco. Schon in den späten 50ern hatte Franco das Land für den Tourismus geöffnet, um dringend benötigte Devisen ins Land zu holen. Auch die Westdeutschen kamen in Scharen. Sie liebten die niedrigen Preise und das scheinbar authentisch traditionelle Leben der Bevölkerung. Gab es überhaupt Möglichkeiten für die Touristen in Spanien, die Diktatur damals als solche wahrzunehmen? Eine Ausstellung im Berliner Museum Europäischer Kulturen, die nähert sich genau dieser Frage. Unsere Kollegin Claudia Wieler hat sich die Ausstellung angesehen.
Vamos a la playa. Schon der Titel verweist auf den doppelten Boden der Ausstellung. Denn in dem Sommerhit von 1983 geht es um etwas ganz anderes als um Sommer, Sonne und Strand. Kuratorin Jana Wittenzeller.
In dem Moment, wo man Vamos a la Playa hört, das fängt ja auch sofort im Kopf an zu spielen eigentlich. Das heißt, auch im ersten Moment ruft dieses Lied genau dieses schöne Spanienbild auf. Aber eigentlich handelt es eben von atomarer Bedrohung, von Umweltverschmutzung. Also die beiden, die das gesungen haben, die haben ja alles andere im Kopf gehabt als dieses schöne Urlaubsland. Das heißt, der Titel enthält auch diesen Schritt dahinter, hinter die Fassade des sonnigen, schönen Urlaubs.
Und schon ist man mittendrin im Klischee, das die Ausstellung hinterfragen will. Denn dass Spanien zu einem der beliebtesten Urlaubsländer, vor allem der Deutschen, wurde, hängt eng mit der Diktatur Francos und der frankistischen Wirtschaftspolitik zusammen.
Es gab einfach ab dem Moment, wo Franco Diktator war, nie eine stabile, auskömmliche wirtschaftliche Situation für Spanien. Das war ein agrarisch geprägtes Land, wahnsinnig arm. Und da war eben dann der Tourismus eine Möglichkeit, Devisen ins Land zu bringen. Und das andere ist natürlich, dass der Tourismus eine Möglichkeit war, das Spanienbild zu polieren und Spanien zu einem beliebten Urlaubsland zu machen, hat natürlich nochmal dazu geführt, dass das, was die TouristInnen dann wieder mit in die Heimat gebracht haben, eigentlich diese positiven Erzählungen von diesem tollen Spanien waren.
Ein besonders beliebtes Reiseziel ab den 1960er Jahren war Mallorca. In ihrer Installation Innocent of Landscape begibt sich die Künstlerin Stefanie Unruh auf Spurensuche, welche Geschichten in die Landschaft eingeschrieben sind. Ausgangspunkt ihrer Recherche ist das Archiv des spanischen Fotografen Josep Planas.
Josep Planas war einer der wichtigsten Dokumentaristen des spanischen Tourismus, also mallorquinischen Tourismus. Der hatte ein großes Imperium, also eine Fabrik, in dem er Postkarten hergestellt hat, die über die ganze Insel verteilt wurden. Der hat im Auftrag der Hotelbesitzer die Anlagen fotografiert, also vorwiegend 60er, 70er Jahre. Und auch unser Bild von Mallorca zum Teil stark mitgeprägt mit seiner Art der Inszenierung.
Viele dieser idyllischen Postkarten mit langen Sandstränden, bunten Sonnenschirmen und badenden Urlaubern sind auf einem langen Tisch arrangiert. Sie werden ergänzt von Fotos, die die Künstlerin rund 50 Jahre später von diesen Orten gemacht hat. Und dazwischen tauchen immer wieder historische Aufnahmen aus den 1930er Jahren auf, aus der Zeit des spanischen Bürgerkriegs. Und plötzlich ist die Idylle verschwunden. Es liegen Leichen am Strand, Soldaten verschanzen sich in Dörfern. Wie eine Archäologin legt die Künstlerin die verborgenen Geschichten einzelner Orte frei.
Da habe ich jetzt Orte gesucht, die historisch, ich sag mal, kontaminiert sind. Also es geht um Geschichte, Erinnerung und es geht darum, dass Landschaft Geschichte birgt.
Eine Annäherung aus zwei unterschiedlichen Perspektiven auf den Tourismus unter Franco ist die Installation Straße der Unschuld von Christoph Otto. Hier stehen sich Videos von einheimischen und deutschen Touristen gegenüber. Die einen erzählen über ihre Ferien im sonnigen Spanien, die anderen vom Aufwachsen in der Franco-Diktatur.
Ich habe also durchaus auch die Frage immer gestellt, wie hat der Tourismus sozusagen euer Leben auch geprägt? Und die Spanier sagen, das war die Einnahmequelle von Franco, damit hat er seine Diktatur finanziert.
Wie in einer Art Straße geht man durch die Installation. Die Wände sind grün gestrichen, in den Farben der Uniform der Guardia Civil. Das Militär als omnipräsente Bedrohung hängt wie ein Damoklesschwert über dem sonnigen Urlaubsparadies, was auch die deutschen Touristen durchaus gespürt haben, wie sie Jahre später erzählen.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, in einer stagnierten Gesellschaft zu sein. Und mir kam das dann alles in Spanien sehr geschlossen, ziemlich arm an Lebensfreude vor.
Es gab alles dort, nur man durfte nicht mit den Einheimischen diskutieren. Da hat niemand Antwort oder pst, so.
Überall war Generalissimo, die Generalissimo Franco, die verschiedene Bebilderung in den Lokalen.
Alle Arbeiten zeigen, wie nah Idylle und Schrecken beieinander liegen. Und natürlich stellt die Ausstellung die Frage, ob man in autokratisch regierten Ländern Urlaub machen kann oder sollte, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu heben. Denn für Kuratorin Jana Wittenzeller gibt es keine eindeutige Antwort.
Dass ich auch meine Effekte eigentlich nicht beurteilen kann. Also eben, unterstütze ich da mit meinem Geld ein Regime, das ich eigentlich überhaupt nicht unterstützen möchte? Oder unterstütze ich möglicherweise auch Leute, die froh sind, dass es eine Öffentlichkeit gibt, dass andere Menschen sehen, in was für einer Situation sie leben?
Die Ausstellung Vamos a la Playa, Ferien unter Franco, läuft noch bis 7. Dezember im Museum der Europäischen Kulturen in Berlin-Dahlem. Unter dem Titel Das Flüchtige Weitergeben ist am vergangenen Freitag die 13. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst losgegangen. Als Leitmotiv hat sich die Kuratorin Sascha Kohler dafür den Stadtfuchs ausgesucht. Der Autor und Kunstkritiker Jonathan Guggenberger war für uns beim Eröffnungswochenende dabei und ist jetzt mein Gast. Freut mich sehr. Hallo.
Hallo.
Ja, die diesjährige Biennale, die findet an verschiedenen Ausstellungsorten statt, in den Kunstwerken, in Mitte, dann dem Hamburger Bahnhof, in den Sophiensälen und sehr besonders in einem leerstehenden Gerichtsgebäude in Moabit. Jetzt verhält es sich mit richtig toller Kunst, das haben Sie mir gerade geschildert bei dieser Ausstellung, vielleicht so ein bisschen wie mit dem Stadtfuchs. Sie versteckt sich gern mal in Nischen. Welche Kunst in welcher Nische hat Ihnen an diesem Wochenende besonders gefallen?
Ja, die Nische, die ich gefunden habe, liegt in der Auguststraße, im zweiten Stock einer ehemaligen Margarinefabrik, also im KW, dem Zentrum für zeitgenössische Kunst. Da finden wir die Videoinstallation Family Constellation with a Fox vom österreichischen Künstler Gernot Wieland. Und für Wielands Installation passt das Bild der Nische sehr gut, denn zwischen den schreiend lauten Protestbannern, die da um seine Arbeit herum ausgestellt sind, den bunten Artefakten und ausgefallenen Kostümen verschiedener politischer Bewegungen, die hier bei der Biennale sehr oft gezeigt werden, tanzt die eher zurückhaltende Videoinstallation von Wieland, die ziemlich im hintersten Eck aufgebaut ist, echt aus der Reihe. Das macht dann so einen Flohmarkt-Effekt. Man fühlt sich, als hätte man die große Entdeckung gelandet. Gleichzeitig poppt das mit der Nische in Wielands Installation auch thematisch überall auf. Da ist es dann meistens die Nische des eigenen Ichs, die Psyche, die Wieland stark mit Begriffen aus der Psychoanalyse in Verbindung setzt. Also dem Ich, dem Es, dem Über-Ich oder dem Bewussten, Unbewussten und Verdrängten. Die Arbeit soll eine Art Therapiesession sein, eben eine Familienaufstellung.
Und wie muss man sich die ungefähr vorstellen? Also dieses Nischenartige, das kann ich mir gut vorstellen. Aber was passiert da inhaltlich, aber auch formal?
Also erstmal ist da ein großer beiger Teppich, auf den man sich setzen kann, um das gut 20-minütige Video anzuschauen, das im Zentrum der Arbeit steht. Auf dem Teppich sind verschiedene Theoriebegriffe wie in einer Mindmap mit wenigen schnellen Strichen aufgemalt. Da steht dann zum Beispiel Guilt, also Schuld, oder Repression oder Cannibalism. Was aber dann wie so eine schwere intellektuelle Assoziationskette rüberkommt, ist eigentlich sehr witzig und spielerisch. Die Spuren von uns Besuchern zeichnen sich nämlich auf dem Teppich ab, also wenn wir rumlaufen oder uns hinsetzen, und ziehen dadurch immer wieder neue Verbindungslinien zwischen den Begriffen, lassen komische Bedeutungen entstehen und nehmen den Begriffen damit so ihre Schwere. Wir sitzen also auf einem großen Spielteppich und können uns plötzlich etwas kindisch fühlen. Und dieses Gefühl passt auch zu den beiden anderen Teilen der Installation. Da sind einmal die naiv modellierten Tonfiguren, blau und grün lasiert, teils unbeholfen so mit Tesafilm an Nägeln befestigt. Und die wirken wirklich wie bei einer Familienaufstellung, als würden sie so miteinander kommunizieren, miteinander reden. Und dann ist da natürlich der Videofilm selbst. Der wird auf eine ausziehbare Stativleinwand projiziert und macht damit den Eindruck, als würden uns Kindern, also dem Publikum, den Zuschauern auf dem Spielteppich davor, ein Lehrfilm gezeigt. Und das ist so das Arrangement. Aber eigentlich ist diese Einrichtung in der Nische ziemlich provisorisch. Denn durch den Film, den Teppich und die deformierten Tonfiguren zieht sich eine Spur von Gewalt, die der Familie, von der deutsch-österreichischen NS-Geschichte, von Kriegen, Ausbeutung und Armut, aber auch von Begriffen selbst, die wir da überall lesen. Einrichten kann man sich in dieser Nische also nur mit Unbehagen oder noch passender mit einem Gefühl der Melancholie. Ich war da auch nicht der einzige Kritiker, dem nach der Preview die Tränen auf den Teppich getropft sind.
Okay, wie kam das?
Bei mir, da müsste ich meine Analytikerin fragen. Okay. Nein, das hat ganz viel mit Wielands Filmsprache zu tun. Die ist literarisch, essayistisch, aber mit sehr poetischen Bildern. Und da ist ein von Wieland selbst aus dem Off gesprochener Text, der sich im Film mit verschiedenen Bildern mischt. So mit nostalgischen Super-8-Filmen, die Wielands eigener Vater vor Jahrzehnten aufgenommen hat. Mit Fotografien wilder, kindlicher Zeichnungen, mystischer Malereien oder auch so von düster abseitigen Orten wie Bahnhofstoiletten, Parkplätzen oder Raucherterrassen. Und der Text mischt sich auch mit Stop-Motion-Szenen, die intellektuelle Urgesteine der Moderne wie Walter Benjamin oder Karl Marx als Knetfiguren in surrealen Settings zeigen.
Mhm. Wir hören mal rein. Sie haben einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Das ist der Künstler selbst, der hier auf Englisch spricht.
I hear music and look around me. Walter and Karl are sitting on a bench a little way off, listening to Radiohead and looking at flowers. They're arguing about why they're in the whale, but they treat each other with tenderness. Suddenly, everyone present gives the impression of a family constellation, just for me, in which individual people or symbols are positioned in the room as representatives of family members and placed in a relation to each other.
Also im Grunde hören wir hier so eine Art Familienaufstellung mit seinen persönlichen Säulenheiligen, mit Karl Marx, mit Ingeborg Bachmann, ganz unterschiedlichen Leuten, die sich hier so geradezu versöhnen. Jonathan Guggenberger, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass der Fuchs, also vor allen Dingen dieser Stadtfuchs, Leitmotiv ist bei der diesjährigen Biennale. Mhm. Wie zeigt der sich hier in dieser Arbeit möglicherweise auch bei Gernot Wieland?
Also ganz konkret in der Filmhandlung als Traum- und Identifikationsfigur des Ich-Erzählers. Aber eigentlich ist der Fuchs eine gute Metapher dafür, was Kunst kann. Und was sie im Kontext von Gernot Wielands Arbeit auch soll, nämlich befreien. Uns also durch dieses bisschen diffuse Gefühl der Melancholie, durch die traumatischen Bilder, die wir dort sehen, die konfrontative Familienaufstellung mit den Geistern und Dämonen unserer persönlichen und kollektiven Vergangenheit, zu einem anderen, freieren Ort locken. Das heißt, der Fuchs und die Kunst spiegeln uns unseren eigenen Verlust schmerzlich wieder, öffnen aber gleichzeitig die Vorstellung dafür, dass es diesen anderen Ort, den wir verloren oder noch nicht gefunden haben, irgendwo gibt. Oft ist es ja so das verlorene Paradies der Kindheit oder eine befreite Welt ohne Unterdrückung. Und genau auf dieser metaphorischen Ebene kommt Wielands Videoinstallation, der Film, einer flüchtigen Begegnung mit einem wirklichen Fuchs sehr nahe. Mhm. Denn gerade der Stadtfuchs erzählt ja oft vom Verdrängten, von dem, was sich in den Nischen der Städte oder unserer eigenen Imagination versteckt. Und wenn wir ihm zum Beispiel nach einem Clubbesuch im Morgengrauen plötzlich einmal begegnen, hier in Berlin zum Beispiel auf der Straße, kann es passieren, dass er uns in diese andere Welt entführt. In die Nischen, die eigentlich ziemlich unendliche Freiräume sind und die man dank Gernot Wieland auch auf der Berlin-Biennale findet.
Sagt der Kunstkritiker Jonathan Guggenberger über eine seiner Lieblingsnischen bei der gerade eröffneten Berlin-Biennale. Die ist noch bis zum 14. September zu erleben an unterschiedlichsten Orten hier in Berlin. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Neugierigmachen.